Moin, liebe Fans der SV Meppen, hier ist ja 1912, euer SV Meppen Podcast mit Tobi und Lukas.
Hallo.
Moin. Und wieder eine Folge ohne Aufregung.
Ohne Aufregung, genau. Ganz, ganz kühl werden wir jetzt darüber sprechen.
Genau.
Was passiert ist.
Was passiert ist. Und was ist passiert? Der SV Meppen hat auswärts in Uerdingen gespielt und hat einen Sieg eingefahren.
Hat seine Auswärtsstärke der letzten Saison verteidigt quasi.
Genau. Ja, ich glaube aber das letzte Auswärtsspiel, letzten Saison haben wir noch verloren.
Ja, ich meinte jetzt so grundsätzlich die Auswärtsstärke der letzten Saison, wo jetzt nicht das einzelne Spiel.
Okay. Ja, ich bedanke mich nochmal.
Du warst sogar live im Stadion. Ne?
Genau.
Wir haben ja auch schon häufiger Funkhaus 05 von hier aus gegrüßt und sowas. Das sind ja die Kollegen aus Uerdingen, die da den Podcast halten. Und die hatten uns beide eingeladen.
Hört doch gerne rein. Super Podcast. Macht immer Spaß, den zuzuhören. Also wenn ihr uns zuhören mögt, dann mögt ihr die auch.
Ja, weil die sind zu 70% so gut wie wir.
Oh, ich werde mir auf Instagram wieder was anhören müssen.
Ja, naja, auf jeden Fall hatten sie uns eingeladen. Die Rückeinladung steht natürlich auch. Ich hatte leider keine Zeit. Unter der Woche ist halt so ein bisschen blöd gewesen.
Ja.
Aber Lukas hat sich ein Herz gegriffen und auch den Autoschlüssel und ist runtergedonnert nach Düsseldorf, um sich das Spiel mit den Jungs anzugucken. Im feindlichen Block natürlich, weil anders geht es ja nicht.
Geht ja nicht anders, genau. Kein Gästeblock war offen. Ich war neutral gekleidet, hatte ein blaues T-Shirt drunter, sozusagen.
Am Herzen halt blau-weiß.
Wie immer. Genau, aber ja, war ganz problemlos. Maskenpflicht im Stadion, auch am Platz. Ist ja auch in Meppen ein bisschen anders, aber auch kein Problem gewesen.
Ja.
Daher, schönes Stadion wohl. Man ist natürlich ein bisschen verloren, wenn da nur 1.500 Uerdinger sind in einem 50.000 Stadion. Aber wir saßen halt genau alle in einem Block so ein bisschen. Und hat sehr viel Spaß gemacht. Nochmal herzlichen Dank an euch beide, Jens und Marcel. Dankeschön.
Ja, danke für die Einladung. Ich hoffe, wir machen daraus eine Tradition, denn also ich möchte auch mal vorbeikommen.
Jo. Ja, dann aber dann auch in Krefeld, in der Grotenburg.
Ja.
Und die ist ja nächste Saison offen hier. Drop ich mal schon die Ankündigung, dass der KFC Uerdingen wohl nächstes Jahr in der Grotenburg spielen darf und wird. Da wird ja jetzt gebaut.
Ich hatte Sorge, du sagst, in der vierten Liga spielen darf.
Ja, aber selbst wenn das so sein sollte, wovon ich nicht ausgehe nach dem Spiel, gucken wir das Spiel gerne trotzdem an.
Dann kommen wir mal zu einem Spiel, weil gegeneinander antreten werden wir ja dann nicht.
Das ist richtig, genau. Zweite und vierte Liga.
Zweite und vierte Liga, das trifft sich nicht.
Genau. Jetzt auch gut. So. Besprechen wir das Spiel, würde ich sagen.
Ne? Weißt du, jetzt ist es auch gut, es war auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite weiß ich, dass die Jungs es genauso gemacht hätten.
besprechen wir das Spiel. Wie ich schon sagte, El Helve hat für Bosic gespielt, der angeschlagen war und deswegen nicht mitgendommen wurde. Interessante...
Der Emsland-Helve. Endlich wieder auf emsländischem Boden. Nee, war ja gar nicht. War ja auswärts.
Genau. Hili ist, glaube ich, sein Spitzname. Habe ich heute in LOZ gelesen. Oder irgendwie
Hubi.
So. Hubi, genau. Das trinkt er immer sehr gerne. Nee, keine Ahnung. Aber Hilal, El Helve für Bosic. Interessante also Strategie wollte ich schon sagen, aber was Frings fährt, also wenn jemand angeschlagen ist, auch er hat ja zwei Tage nicht trainiert und wird er gar nicht mitgenommen, denkt man sich, okay, selbst wenn er zwei Tage nicht trainiert hat und ja, nicht 100% fit ist, aber vielleicht für die letzten 10 Minuten könnte man ihn vielleicht noch bringen, aber ehrlich gesagt finde ich das ganz gut, wenn man da wirklich auf Nummer sicher geht und dann nicht in die Versuchung kommt sozusagen.
Interessantes Ding von Thorsten Frings ist halt auch, dass in seinem Kopf nur die Frage rumspielt, wer ist eigentlich Erik Domaschke? Aber da kommen wir vielleicht später
noch zu. Ja, müssen wir auch aufmachen, die Causa Domaschke.
Causa Domaschke.
Ja. Hemlein.
Ich sag mal die Causa Thor, das andere klingt zu...
Thor, nicht Iron Man?
Nee, Thor. Also,
Hemlein hat gespielt für Guda. Der war ja auch im ersten Spiel nicht dabei, weil er nicht fit war. Wurde jetzt auch ausgewechselt. Auch ein bisschen aus, man konnte sehen, sein Knöchel wurde gekühlt. Aber alles gut, sagte Thorsten. Also von daher bin ich da auch guter Dinge.
Thorsten,
genau. Und Erik Domaschke nicht im Kader, genau. Das war auch überraschend, angeblich wegen der U23-Regel. Man muss ja mal 4 Spieler dabei haben.
Ja, das hat er ja auch im Interview nachher gesagt. Aber also aus der Zögerlichkeit heraus hast du halt auch schon gehört, dass er ihm nicht das vollste Vertrauen zuspricht, offensichtlich.
Ja, ich weiß es auch nicht genau, woran es liegt. Klar, Hasi würde ich dann auch als Nummer 2 sehen, so ein bisschen, wenn man Plogmann auf die Nummer als Nummer 1 setzt.
Die Sache, weißt du, kann ich alles gut verstehen und es geht natürlich auch nach Leistung und sowas alles, aber irgendwie denke ich auch immer, so ein Stück weit brauchst du ja auch eine gewisse Teambindung. Ich meine, du brauchst vielleicht ja auch jemanden im Tor, der dir halt von hinten die Anweisung hinbrüllt, Alter, jetzt geh da links lang, weißt du? die du halt vielleicht von einem Luca Plockmann noch nicht zwanghaft erwarten kannst. Und ich meine, gut, der Erfolg gibt ihnen im Zweifelsfall erstmal wieder recht. Dafür sind wir jetzt am zweiten Spieltag, haben das zweite Spiel gewonnen. Das ist quasi der beste Ligastart, den wir jemals hatten in der dritten Liga. Aber nichtsdestotrotz, also mich stimmt das Ganze noch irritierend. Wollen wir denn jetzt einfach weiter drüber reden?
Ja, machen wir.
Ja, mich stimmt das Ganze irritierend, denn es ist ja jetzt nicht so, als ob Erik Domaschke letzte Saison einfach grottenschlecht gewesen wäre.
Ja, wie du schon sagtest, Plogmann, zwei Spiele, Note 1 fast, würde ich sagen. Also gegen Göding auf jeden Fall. Vielleicht eine 2 plus oder eine 2 gegen 1860. Es heißt ja, dass er nicht so viel Anweisung gibt. Das hat Thorsten auch gesagt, hier, fass dir ein Herz und schrei da auch mal rein so ein bisschen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob Domaschke das viel gemacht hat. Da wissen wir auf dem Platz mehr. Also ja, ich habe es nicht, ja, keine Ahnung, kann wohl sein, dass ich viel geschrien habe, aber viele Anweisungen gegeben, keine Ahnung, das kann ich schlecht beurteilen.
Ja, das ist natürlich klar. Das muss man differenzieren, viel Schreien und viele Anweisungen ist natürlich was
unterschiedlich. Ja, ich weiß nicht. Also vielleicht war auch die Ordnung zum Beispiel, die im ersten Spiel nicht drin war, auch so ein bisschen dazu, dass von hinten vielleicht nichts kam, weiß ich jetzt nicht, aber ja, für mich war das halt immer klar, das ist Komenders Part. Hat jetzt ja im zweiten Spiel auch sehr gut funktioniert. Fand jetzt halt, dass Putti und Bünning sich halt noch ein bisschen besser aufeinander eingestimmt haben und es deswegen funktioniert hat.
Ja, auf jeden
Fall. Aber ja, dass er nicht im Kader war, ich könnte mir auch vorstellen, dass das für uns noch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob es Schwierigkeiten bringt. Weil ich glaube, ich schätze Erik so ein bisschen so ein wie jemand, der halt auch immer 100% gibt und auch 100%ig spielen will. Ist so ein bisschen wie so ein bisschen mit Neuer und Nübel so ein bisschen damals. Ne? Also wo es dann halt hieß, ja, Nübel soll auch so ein bisschen Einsatzzeiten bekommen und dafür müssen Neuer zurückstecken und so weiter. Und so schätze ich Erik halt auch ein, dass er sagt, nö, ich möchte 100% spielen und alles. Aber jetzt spielt halt Luca Plogmann, weil er halt in der Vorbereitung besser war. Erik hatte den einen oder anderen Wackler letzte Saison halt auch schon drin.
Dass er halt auch nicht ausbleibt, wenn halt die Last der Saison auf deinen Schultern liegt eigentlich. So ist ja noch nicht.
Ja gut, aber das ist jetzt bei Plogmann nicht anders und er hat jetzt in zwei Spielen quasi keinen Wackler gehabt. Muss ja, man gut dazu auch sagen.
Ich meine natürlich, das ist halt insgesamt wahrscheinlich auch ein Fakt, den wir halt in 3, 4, 5 Spieltagen etwas besser beurteilen können.
Ja. Die Torwartposition ist sowieso immer schwierig. Also da fallen Fehler halt immer am meisten auf.
Ja, ich meine, letztes Jahr war es halt tatsächlich, weißt du, war das Jérôme Gies da, der sich zurückgesetzt fühlte. Zum Glück hattest du Hasi, den du halt aus dem eigenen Gewächs ziehen kannst. Ja, also ja, weißt du, der läuft dann halt gerne mit, der freut sich, dass er dabei ist, ist halt so weit aufgestiegen. Aber wenn du jemanden von auswärts reinholst, kannst du einen Luca Plogmann wahrscheinlich auch schlecht verknüseln gerade, du bist Nummer 3. Das ist halt wahrscheinlich auch schwierig, ne?
Er weiß
auf der anderen Seite, ich finde es halt auch sehr schwierig, das muss ich auch dazu sagen, egal wie Plogmann ist, der spielt halt nur diese Saison bei uns. Also der ist geliehen. Der geht halt wieder weg. Ich meine, wir bauen den jetzt halt auf, machen den stark, ist alles gut. Dafür haben wir ihn halt geliehen bekommen, alles schön und gut. Aber nach einem Jahr bist du den los. Ich meine, das Problem jetzt an der Diskussion ist, dass Erik im Zweifelsfall in einem Jahr auch weg ist. Aber dann frage ich mich, warum man nicht ein bisschen mehr Augenmerk auf Hasi legt, um den halt irgendwie noch ein bisschen zu stärken.
Ja.
Aber wie gesagt, auch da nochmal, wir sind am zweiten Spieltag. Also es ist immer noch sehr früh.
An der Torwartposition werden wir nichts mehr ändern, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Auch in der Winterpause wahrscheinlich nicht. Ja, wenn man einen Luca Plogmann holt, als Nummer 3, hast du vollkommen recht, wird man ihn dann nicht holen. Wer weiß, was da auch für Abmachungen gegeben hat mit Werder Bremen, wo es dann vielleicht hinter den Kulissen hieß, jo, der Junge spielt bitte so x Spiele, sag ich mal. Hm. Mag sein, will ich nicht ausschließen, aber der Erfolg gibt ihm halt recht, er macht ein gutes Spiel, von daher würde ich ihn da nicht, die Tordiskussion nicht aufmachen, so richtig. Haßmann, hätte ich jetzt die Saison auch gesagt, er wird stärker gemacht, hat sich aber verletzt in der Vorbereitung. Wenn man die ganze Vorbereitung nicht mitspielt, ist es halt ein gewisses Risiko, mit jemandem in die Saison zu gehen. Also
vollkommen richtig.
Dementsprechend ist es ein Risiko, wenn du sagst, wir wollen mit Haßmann als Nummer 1 in die Saison gehen.
Ja,
dann musst du die ersten beiden Spiele mindestens auf Erik Domaschke setzen und dann den Wechsel in der Saison vollführen. Macht man auch nicht so gerne, wenn man dann halt Haßmann als Nummer 1 hat. Ja. Und wenn man jetzt auf Erik setzt, hat Haßmann trotzdem verlorenes Jahr. Von daher finde ich das gut, wenn jetzt ein hochtalentierter Torwart eine gute bis sehr gute Saison bei uns spielt und dann weg ist. Hat man trotzdem immer noch eine gute bis sehr gute Saison auf dieser Position im Verein gehabt.
Ich muss grundsätzlich aber sagen, muss ja halt auch als Trainer und als Team insgesamt ja halt auch so ein bisschen mittelfristig denken. Vollkommen richtig, wir müssen erstmal zusehen, dass wir diese Saison sichern, zusehen, dass wir einen Klassenerhalt innehaben und dann gucken wir weiter. Aber nichtsdestotrotz brauchst du halt einen Ersatz nachher wieder für Plukmann. Das kann sehr gut Hasi sein. Der hat sich angeboten. Er ist eigentlich stark gewesen. Deswegen ja, finde ich halt die Diskussion oder den Satz, wir werden keine Torwartänderungen mehr vornehmen, auch schon schwierig, weil ich denke, wenn du halt mal so ein gewisses Kontingent im Sack hast, dann musst du halt ein bisschen auf Hasi setzen, weil sonst schießt du nächstes Jahr auch verloren im Posten da.
Finde ich ehrlich gesagt nicht. Also Haßmann ist noch jung genug, dass man ihm jetzt noch ein Jahr als Nummer zwei zumuten kann. Weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Und dass er nächste Saison halt genauso starten würde wie diese Saison. Weil für ihn ändert sich ja eigentlich nichts. Ist jetzt nicht so, dass er die Nummer eins war und sich irgendwie gegen jemanden rankämpfen muss. Für ihn ist die Ausgangsposition genau gleich. Nur halt, dass es jetzt ein Jahr später ist. 24 ist er, glaube ich, oder 25, ist immer noch sehr jung. Der hat noch knapp 10 Jahre vor sich als Nummer eins. Und ich glaube, ja, wenn alles gut läuft für ihn, natürlich. Ja, ja. Kann natürlich auch sein, Karriereknick irgendwie oder er wechselt, das mag auch sein. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, er hat Vertrag bis 2022. Und ich schätze mal, wenn er nächste Saison die Nummer 1 ist oder sein sollte, dann wird er auch wohl verlängern und noch mindestens noch ein Jahr länger bleiben, bis 23 oder 24. Und dann müssen wir eh abwarten, was ist. Okay. So ein bisschen vielleicht auch wie mit Lars Bühning, ne? Einer von Borussia Dortmund, der einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben hat, hat man sich auch gefreut, juhu, keine Laie. Allerdings, wenn der also in 2 Jahren wird man nicht auf ihn bauen können noch. Also er macht 2 gute Saisons, dann ist er bei Dortmund. Er macht 2 schlechte Saisons, dann spielt er halt nicht. Also, ja. Ne? Es ist halt eine erweiterte Laie. Der wird auch nicht mit der Ambition jetzt hier rangehen. So ein bisschen wie Plogmann halt auch, dass er halt diesen Verein, lange bei diesem Verein ist. Sondern halt, er wird sagen, jo, ich sehe den erstmal Meppen als Chance, mich weiterzuentwickeln, um dann bei dem großen Verein Borussia Dortmund in dem Fall halt durchzustarten. Oder er wechselt nach einem Jahr und wir kriegen Ablöse, auch geil. Habe ich mit Jens und Marcel auch drüber gesprochen. Wäre witzig, wenn sie dann sagen würden, nach einem Jahr der FC Bayern sagt, ja, den nehmen wir. Ja. Und der Borussia Dortmund steht da, das haben wir uns anders vorgestellt.
Big fail.
Ja, gut, aber das ist, glaube ich, genug Torwart.
Ich sehe uns jetzt schon die Diskussion wieder eröffnen, wenn Luca Plukmann seine ersten Fehler macht und irgendwann wird er sie zwangsweise machen, denke ich.
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, wenn er jetzt den ersten Fehler macht, dass man jetzt schon sagt, Plukmann raus.
Nee, seine ersten Fehler.
Okay.
Also Mehrzahl.
Wir werden sie jetzt definitiv ansprechen, wenn es Fehler sind. Aber die Torwart-Diskussion haben wir bisher eigentlich noch nie geführt.
Fehler 1
so richtig. Die Frisur ist doch. Die Frisur, wahrscheinlich hat Thorsten Frings und er ähnliche Frisur, die dann sagen, obwohl nicht Thorsten Frings hat, glaube ich, keinen Friseur.
Junge, wenn du heute anfängst, dann kannst du, wenn du in meinem Alter bist, genauso aussehen wie ich.
geil. Ja, gut, die Frisur wäre definitiv ein Kritikpunkt, den wir anführen müssen. Da sind Erik und Hasi weiter.
Ja, schön gesagt.
Ja, 2-0 Sieg, wie ich schon sagte, eigentlich ein sehr gutes Spiel.
Jetzt kann ich gleich die nächste Diskussion aufmachen, wobei das ist ja wahrscheinlich schnell erklärt, aber wir haben wunderschöne Auswärtstrikots und wir spielen in Weiß. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Die roten Elemente in diesem blauen Trikot reichen aus, damit wir mit unseren roten Elementen nicht mehr auf den Platz dürfen.
Richtig. Diskussion beendet, oder?
Ja, aber traurig ist es aber.
Genauso ist es. Man hätte Uerdingen fragen können, hallo, wollt ihr vielleicht nicht in den Auswärtstrikot spielen, damit wir in unseren Auswärtstrikot spielen?
Ja, das ist völliger Quatsch. Nein, das würde ich als
Heimmannschaft auch nicht wollen. Allerdings, das habe ich so irgendwie im Kopf, dass der Anstand gebietet, dass das Auswärtsteam, der Gast, quasi immer Trikotrecht hat. Habe ich so im Hinterkopf. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch so stimmt oder ob das irgendwie mal eine Zeit oder ob das überhaupt nicht stimmt. Hab das aber irgendwie so im Kopf, dass man dem, wenn der Gast dann gerne in seinen Auswärts... Also wir spielen ja den
Ausweichtrikot. Spieltag 4, Punkt.
Ja, warte mal, Spieltag 4 ist gegen?
Auf jeden Fall auswärts.
Ja, richtig, aber gegen wen? Also Fehl und Unterhaching kommen jetzt, glaube ich.
Unterhaching, ui.
Ja, Unterhaching? Es musste sein, ne? Ja. Genau. Ja, stimmt, das ist ja auch Spieltag 4. Und die spielen, ja, wird auch schwierig. Die haben, glaube ich, auch rote Trikots.
Ja, das habe ich gerade auch gedacht. Deswegen das Ui. Das wird, warum haben wir eigentlich so dumme Auswärtstrikots gemacht? Nein, sie sind wunderschön.
Ja, finde ich auch.
Meins besonders. Und deins.
Ja, genau. Ja, ich habe mir dann mal so ein paar Notizen wieder gemacht zum Spiel an sich und halt zu den einzelnen Bereichen. Wie möchtest du gerne loslegen? Hast du da einen bestimmten
Punkt? Ich bin auf jeden Fall diesmal auch besser vorbereitet. Ich habe das Spiel gesehen.
Das ist doch schon mal gut. Ja. Ich habe das Spiel zweimal gesehen, einmal live und einmal nochmal live und in Farbe und einmal im Fernsehen.
Und noch. Gut.
Genau. Hab mir dann aufgeschrieben, verhaltener Beginn vom SV Meppen. Fandest du, wie hast du das gesehen? Also die ersten 15 Minuten ging wenig. Also auch von beiden
15
Seiten
ein Minuten, bisschen. Ich meine, du bist im Stadion, du erlebst das im Zweifelsfall anders.
Ja.
Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es 15 Minuten sind, sondern bei mir war so die ersten 5 Minuten, wo ich gedacht habe, oh, ja, was ist hier Phase? Also, das geht genauso schlecht los wie beim letzten Mal. Das hat mir wirklich Sorgen bereitet. Dann war es eine Viertelstunde lang ruhiger. Ich muss jetzt auch nicht sagen, also wir waren dann jetzt nicht gleich stark oder vehement stärker, sondern wir konnten uns ein bisschen anpassen, sind aber doch immer noch ein bisschen hinterhergelaufen mit der Uerdingen und halt tatsächlich mit dem 1-0 dann in der 21. Minute kam dann halt so ein bisschen der Knotenlöser.
Stimmt, ja. Also ich fand es jetzt mit 1860 vergleichbar schon. Also die letzte Konsequenz von Uerdingen nach vorne hat so gefehlt, zu unserem Glück. Die Ordnung in der Abwehr war auch in diesem Fall von Anfang an zwar besser.
Ja, das stimmt.
Weil ich...
Die wussten ein bisschen mehr, was sie da tun.
Ja, und ich habe auch mal ein bisschen drauf geachtet, während des Spiels nicht. Da habe ich nur ganz am Anfang mal kurz drüber nachgedacht, aber ich habe ja im letzten Podcast schon gesagt, oder im vorletzten, dass Evsejew und Egerer immer so ein bisschen auf die Außen ausgewichen sind und dadurch halt die Bindung zum Mittelfeld und zum Zentrum gefehlt haben. Ist mir jetzt aufgefallen, dass die beiden wieder, also Egerer im 90% der Fälle, dann halt immer in die Innenverteidigung zurückgefallen hat. Und das hat dem Spiel echt sehr gut getan, was Ordnung angeht.
Das stimmt.
Es haben auch weniger lange Bälle nach vorne, war, fand ich gut. Das Tor, wie du sagst, war auch schon, beide Tore, muss man fast schon so ein bisschen sagen, waren eher, es gab halt, also sie waren... Durch Kampf bestimmt oder durch Zufall. Fast schon. Also es war keine so klasse herausgespielten Tore.
Nee.
Aber in der Phase des Spiels waren sie, haben sie dem Spiel sehr gut getan, also unserem Spiel.
Ja,
also
sie waren trotzdem auch richtig heftige Brecher. Also die Tore an sich waren wunderschön.
Ja.
Beide.
Ja, auf jeden
Fall. Auf ihre Art und Weise, auch wenn sie halt tatsächlich mehr zufällig als gewollt waren.
Ja, also beim 1-0, also 50% gehen auf El Helve und Hemleins Konto. El Helve hat sich dann gegen zwei Uerdinger durchgesetzt und Hemlein mit einer schönen Flanke auf Pio. Ja, dann per Flugkopfball, das zweite Flugkopfballtor im zweiten Spiel, das ist auch schon irgendwie
witzig. Ne?
Ja. Fand ich, das Interview fand ich auch schön. Trainieren Sie das extra so? Ja. Sie meinen, ob wir Flanken trainieren? Ja. Auch eine dumme Frage eigentlich, aber ich fand es sehr lustig.
Ja, also, vor allen Dingen war der Kopfball ja auch sehr tief. Ich weiß jetzt nicht, ob man unbedingt so Grasfresskopfbälle trainiert.
Also. Ja, aber Flugkopfbälle zeichnen sich ja aus, dass sie sehr nah am Boden sind. Also von daher passt das eigentlich wohl ganz gut. Und ja, das 1-0, was nach dem 1-0 war, war ein bisschen, soll er lassen, ehrlich gesagt. Obwohl, wahrscheinlich kam Pio nur meinetwegen. Man hat gesehen hier, da sitzt wieder der eine Vollidiot aus Reihe 4.
Ist das nicht der eine von 1912?
Der genau, der mich das letzte Mal so kritisiert hat. Genau, ja. Stimmt. Das war's. Im Fanforum habe ich auch noch geschrieben, ich würde Pio auswechseln und Evsejew auf die 10 setzen. Hat er wahrscheinlich auch gelesen. Ja, da kam er an. Und
unter unserem Namen?
Ja, selbstverständlich. Ah. Wusste alles unter unserem Namen. Und
die ist hart.
Tja. Und dann hat er halt in Richtung der Uerdingen-Kurve gejubelt, was natürlich nicht gerade unbedingt große Freude hervorgerufen hat.
Dafür gibt es Geld? An die Fankurve der Gegner
jubelt. Ja, und sportliches Verhalten, ne? Also ist ja generell, das kann der Schiri natürlich auslegen, wie er will.
Ja, ich wollte gerade sagen, also da ist natürlich dann auch eine harte Auslegung gewesen, weil...
Fand ich in dem Fall ehrlich gesagt nicht, weil das war völlig, völlig ohne Not irgendwie.
Ja, okay.
Also er kam echt, also es war in seiner Laufbahn sozusagen, aber er kann doch bitte auch abdrehen und dann halt mit der Mannschaft jubeln. Warum muss er denn provokant gegen die Uerdinger jubeln? Man weiß natürlich nie, was hat der Verhältnis für zum Uerdinger Publikum.
Ich meine, ja gut, aber vielleicht war es ja auch so, dass Pio wusste, da sitzen halt auch 3-4 von meinen Jungs im Publikum.
Ja, also man, den Eindruck macht das ehrlich gesagt nicht. Nee. Nicht so wirklich. Ein paar Mapner waren definitiv da, weil ein Auto habe ich definitiv auch noch gesehen mit EL. und von daher mag das so sein. Vielleicht war es wirklich so, aber trotzdem sollte man den Anstand haben und sagen, hier, da sitzen eigentlich so viele Uerdinger. Wenn jetzt nicht irgendwie, also wenn er jetzt irgendwie Hass zwischen Pio, also von seinem irgendwie, der war ja schon bei allen Vereinen so Liga gefühlt, und da hat er in Uerdingen irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht, aber nö, es ist die erste Saison oder mit Mappen halt die erste Station gegen Uerdingen. Und deswegen kann ich es mir nicht vorstellen, dass da so großer Hass war. Wahrscheinlich einfach nur, vielleicht auch so ein bisschen Frustabbau, weil die letzte Saison viel verletzt gewesen, dann zum Schluss nicht mehr richtig in den Tritt gekommen. Mhm. Erstes Spiel war auch nix. Und jetzt hat sich so ein bisschen Frust entladen und dann muss das Uerdinger Publikum ein bisschen herhalten. Will das definitiv nicht gutheißen. Auch Bünningen ist da ein bisschen mit eingestiegen. Gut, der Junge ist halt noch wirklich jung. Und er kommt aus Dortmund. Vielleicht ist da auch noch ein bisschen Rivalität so ein bisschen da. Da würde ich auch fast noch drüber sehen, aber soll man einfach lassen. Die ist ja gelbe Karte gekriegt, wenn es dumm gelaufen wäre, noch gelb-rot gekriegt aus irgendwelchen Gründen. Von daher, Pio ist eigentlich alt genug oder erfahren genug, dass man sowas einfach unterlässt. Aber vielleicht war das halt so ein bisschen angestauter
Frust. Wie sagt der Engländer so gerne? Sponge over.
Ja, wie gesagt, ein bisschen Frust jetzt wahrscheinlich nicht gegen Oerdinger, aber irgendjemand muss es abkriegen und wer war sonst da?
Ja, das ist richtig.
Ja, aber eine 1-0, das hat sehr gut geklappt. Vor allen Dingen haben wir Oerdinger auch ganz gut in Schach gehalten. 35. Minute und 45. Minute waren noch gute Chancen für Oerdinger und das war eigentlich so alles. Ich meine, von uns kam ehrlich gesagt auch nicht mehr so richtig
viel. Bei den beiden Chancen haben wir ja schon genug geschwitzt, so ist das noch
nicht. Das stimmt allerdings. An Pfosten sogar. Ich weiß nicht, kann sein, dass Plogmann sogar nur bei dem einen noch dran war.
Nicht mehr dran. Nee, das war ein Pfosten.
Kannst du nicht über Plogmann reden?
Da hatten wir die Frisur nicht schon bestimmt.
Ja,
tatsächlich hat die Kameraposition auch hergegeben, dass ich gedacht habe, oh, ich glaube, der war da noch dran. War er aber nicht. Also tatsächlich,
ja, du hast dann nachher
ein Slow-Mo gesehen, dass es halt...
Ja, ich meine, klar, der ist am Pfosten abgehauen, aber ich dachte, er wäre vielleicht irgendwie dran gewesen, aber nee. Ist wurscht. Aber trotzdem in 35 Minuten noch gut abgetaucht und gut gerettet. Das hat er schon stark gemacht, ja. Ja, Meppen hat das Spiel so kontrolliert. Wir haben so ein bisschen unser Auswärtsspiel abgezogen. So. Wir ziehen uns relativ weit zurück, halten die Reihen schön dicht. Das alte
System quasi wiedergefunden.
Ja, dieses alte System, was ja immer gut funktioniert, schaffen wir ja nur auswärts, weil zu Hause hat man immer den Druck, das Spiel machen zu müssen. Und können wir nicht so gut. Wir können uns super in den Raus spielen, aber alle unsere geilen Momente funktionieren halt über Umschaltmomente und Umschaltmomente sind halt immer schwierig, wenn man den Ball hat.
Das ist,
ja, also
das
zumindest ist überraschende Umschaltmomente.
Du brauchst nicht so viel Umschalt, es sei denn, da pennt einer auf dem Platz.
Ja, genau. Deswegen, wir sind immer gut, wenn der Gegner den Ball hat und das funktioniert auswärts so. Deswegen muss man sich gar nicht wundern.
Was für ein schlimmer Satz im Fußball. Wir sind immer gut, wenn der Gegner den Ball hat.
Ja, das ist nun mal so. Ja. Das ist halt scheiße, weil... gerade zu Hause wirst du unter Druck gesetzt, das Spiel zu machen. Und die viele Drittliga-Vereine, wenn sie nicht gerade Absteiger sind, sind ja dann meistens auch so, ja, warum, was soll ich mit dem Ball? Ich will doch auch lieber nur das Tor schießen, auch nur kontern, auch nur, ja, das ist halt das Problem. Muss man noch ein Mittel finden. Das hat letzte Saison nicht gut funktioniert zu Hause. Ich habe mal geguckt, ich hatte irgendwie so im Kopf, dass wir vor Corona irgendwie deutlich besser waren, aber da waren wir in der Handtabelle auch Zehnter. Mit 5 Niederlagen und 6 Siegen. Und nach Corona war es noch schlechter. Da merkt man halt, Meppen braucht die Fans. Ich bin mal auf Samstag gespannt. Ich persönlich glaube auf keine gute Stimmung. Keine sehr gute Stimmung. Besser als gegen 1860 mit Sicherheit. Allerdings, der organisierte Support wird ja wohl nicht da sein. Die Ultras sind bestimmt nicht da. Was schade ist, weil ohne Ultras, ja, was soll ich sagen, das ist halt dann nix an Stimmung. So ist das mit einem Publikum leider. Aber was wollen wir machen? Ja, wir besprechen das Spiel weiter. Also, was mir auch gut gefallen hat, war das Kombinationsspiel insgesamt. Also, lange Bälle gab es zwar auch vereinzelt, die waren meistens nicht so gut, kam aber schon deutlich besser an als gegen 860, aber meistens hat man sich doch versucht, irgendwie immer per Kurzpass nach vorne zu spielen. Gut gefallen hat mir auch zum Beispiel Hila als Rolle, ne? Also absolut nicht als Neuner, nee. Sondern mehr so als Ballverteiler. Genau. Bälle festmachen. Und das hatte Thorsten Frings im Interview auch noch gesagt, oder im NOZ-Artikel auch noch gesagt, dass er ein super Spiel gemacht hat. Ich sehe noch ein bisschen Luft nach oben bei Elhelve, weil er ja auch gut knipsen kann eigentlich, hat er letzte Saison gut gezeigt. Und das hat er jetzt zu 0% gezeigt. Aber die Rolle, die er gespielt hat, war halt auch nicht Stürmer. Das ist nun mal, muss man ihm auch zugutehalten. Von daher bin ich doch ganz zufrieden mit seinem Spiel. Ja, womit ich nicht ganz so zufrieden war, ehrlich gesagt, war auch zum Beispiel der Schiedsrichter.
Boah, Alter.
Also ich
da kommen wir bestimmt gleich auch noch zu der lustigen doppelten roten Karte.
Ja, absoluter
Bullshit. Da kann man auch viel drüber reden, ey.
Ja, also der hat in der ersten Halbzeit hat er durch viele kleine Fouls, die abgepfiffen hat, meistens auch immer, ich sag mal so 50-50 Entscheidungen waren halt meistens immer gegen Uerding hat er gepfiffen. Und eine Szene ist mir dann krass aufgefallen, das war auch die eine Szene zum Schluss halt, wo Elhelve gut zugelangt hat, die gelbe Karte gekriegt hat. Genau die gleiche Szene gab es in der ersten Halbzeit auch, die hat er weiterlaufen lassen. Also hat er nicht mal faul gepfiffen, also es war ein hartes Einsteigen. Ob der jetzt den Ball gespielt hat oder nicht, war halt im Fernsehen schwer zu sehen. beim Uerdingen, also als ich in Uerdingen war, hatte ich, oder in Düsseldorf war, habe ich schon gedacht, okay, der hat den Ball wohl nicht gespielt und lässt jetzt weiterspielen. Okay, komisch. Aber ja, in der zweiten Halbzeit hat er dafür dann Gelb gegeben. Also keine klare Linie, hat keinen Spielfluss richtig zugelassen, wurde mit jeder Aktion immer unsicherer. Auch die Aktion in der ersten Halbzeit, in der 45. Minute, Torschuss, den er von Uerdingen abgepfiffen hat. Da denkst du dir auch so, okay, der ist 24 ist der, glaube ich, haben sie im Fernsehen noch gesagt. Tom Bauer, sehr junger Schiri, aber...
Ja, ein Glück, dass Plugmann den gehabt hat.
Weil sonst, nee, der ging drüber.
Also, ja, also auf jeden Fall ist er nicht ins Tor gegangen.
Das hätte der, Diskussion gegeben, also wenn der hätte nicht gezählt. Also das abgepfiffen, er ist abgepfiffen, das Tor hätte nicht gezählt.
Ja, ich glaube, er hat sich so ein bisschen vom Spielverlauf zu stark beeinflussen lassen. Ne? Also wie du schon gesagt hast, es gab ja sehr viele kleine Nicklichkeiten und Fouls, die da mehr und mehr verteilt wurden. Und er ist dann halt in der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit auch wirklich härter geworden, hat häufiger mal die Pappe rausgeholt. Das ist inkonsequent, weil letzten Endes, genau wie du es gesagt hast, wenn zweimal das Gleiche passiert, musst du zweimal gleich ahnden.
Richtig.
Du musst hier einen Spielstil auflegen oder einen Schiri-Stil in dem Augenblick. Mhm. Und wenn du den nicht einhältst, ist halt kacke. Und das führt automatisch zur Diskussion. Ich kann das verstehen, wenn du denkst, boah, was sind das für blöde Mannschaften hier, dass sie sich gegenseitig die ganze Zeit einen reinhauen. Da muss ich ja böser werden, in Anführungsstrichen, wie der Erziehungsberechtigte zu Hause.
Ja.
Aber das kannst du nicht machen.
Nee, das
muss. Da bist du dann halt nicht unparteiisch.
Richtig,
das Problem. Und dann ist halt sein Job.
Ja, richtig. Das Problem ist natürlich auch, wenn der Meppen merkt, okay, der hat die gleiche Aktion in der ersten Halbzeit für uns nicht gepfiffen, in der zweiten Halbzeit pfeift er das gegen uns und gibt Gelb, dann wird das Spiel auch immer unruhiger. Ich meine, gut, in dem Fall passt das Beispiel nicht ganz so, weil es ja in der 87. Minute schon war. Gut, aber dadurch kam die Rudelbildung halt so ein bisschen zustande. Wobei, eigentlich müsste man sagen, okay, jetzt 87. Minute, 2-0, das Spiel müsste sich eigentlich so weit beruhigt haben, wenn es jetzt 1-1 gestanden hätte oder 1-0, dann ist ja noch alles drin, aber in der 87. Minute, ein 2-0 ist ja dann eigentlich auch immer schon durch, das Spiel.
Ja.
Aber dann, ja, das Spiel war schon so aufgekocht auch durch den Schiedsrichter, dass halt, ja, dann eskaliert es so ein bisschen. Aber kommen wir vorher noch auf eine etwas schönere Szene, nämlich auf das 2-0.
2-0.
Genau, 59. Minute, langer Ball von Egerer, also abgefälscht dann auf Rama, der dann aus 20 Metern ein Ding unter die Latte haut, also wirklich von der Latte abgeprallt, das war echt ein geiles Ding. Rama, der ein bis dahin sehr schwaches Spiel gemacht hat in meinen Augen, war immer sehr ballverliebt, hat sich dann in der Mitte immer festgedribbelt, aber gerade dieses Tor war natürlich der Hammer. Also das war echt, ich hatte gesagt Top 1, aber anscheinend ist es nur Top 2 geworden.
Ja, was soll ich sagen, es war sogar so toll, dass ich... Unser beliebtester Magenta-Kommentator zu einem lustigen Butterwitz hat ihn ziehen lassen. Ich möchte das hier nicht.
Ja. Ja, ich verstehe auch gar nicht, wie man darauf kommt.
Das weiß ich auch nicht.
Ja, der Kommentator ist die größte
Wurst. Dass wir das hier mal machen, okay, aber als Kommentator im Fernsehen.
Ja, wenn man versucht, eine gewisse Professionalität zu wahren.
Ja, was wir nicht tun.
Ja, also, aber trotzdem sind wir professioneller als Christian Straßburger.
Ja, schöne Grüße. Vielleicht kommst du mal nicht vorbei und wir reden mal nicht miteinander.
Ja. Schönen Gruß auch an Funkhaus natürlich, die mögen den auch nicht.
Ja.
Das ist halt echt eine Wurst, das ist wirklich so. Also ich mag ja von dem Magenta...
Keine Wurst, ist ein Burger.
Okay. Ich mag ja
von den Straßstein.
Ich mag ja von den Magenta-Kommentatoren eigentlich wohl die meisten wohl ganz gerne, aber ihn kann ich ehrlich gesagt auch nicht hören. Das ist anstrengend. Das ist
ja wirklich, also weißt du, der erste Kommentar von meiner Freundin, Alex, ja, der ist ja schlimmer als Bela Reti. Und das sagt schon alles.
Das sagt wirklich alles. Also das ist die größte Herabstufung, die es gibt, glaube ich, im Kommentatorenbereich.
Ja.
Also Marcel Reif kommentiert ja nicht mehr.
Genau. Ah, sorry. Ja.
Muss in die Leitung, das ist nun mal so. Ja, nach dem 2-0 war das Spiel theoretisch durch, würde ich sagen. Also Uerdingen ist Uerdingen angerannt. Es kam viel über unsere linke Seite. Arminia verletzt. Also rote Karte gesperrt gewesen. Und Jibi hat es gut gemacht. Deutlich besser als Arminia im ersten Spiel. Aber trotzdem kam...
Sagst du bitte einmal seinen echten Namen?
Jeroen Al-Hasameh.
Al-Hasameh.
Jeroen Al-Hasameh.
Genau. Das wird schwierig morgen.
Ja, genau. Das wird morgen wirklich schwierig. Deswegen sagen wir auch immer Jupp.
Zu ihm jetzt auch?
Zu ihm jetzt auch, genau.
Du brauchst einen anderen Namen.
Nee, er heißt ja Jibi, also das ist ja sein Spitzname.
Können wir ihn Paddy nennen? Weil Patrick Posipal, dann haben wir Jupp und Jupps Enkel.
Also Jupp willst du jetzt...
Ich will Jibi, Paddy, es kommt jetzt egal.
Okay, wir nennen ihn Jibi. Ja, also es kam halt ein bisschen viel durch auf seiner Seite, war halt sein erstes Spiel vom Anfang an, das erste Spiel auch so richtig auf dieser Seite. Das 18-6-Spiel nehme ich ein bisschen raus, ehrlich gesagt, weil da wurde er halt reingeworfen, so die letzten paar Minuten noch. Ja, da ist halt nicht irgendwie, dass man sich auf das Spiel einstellt, aber jetzt kommt man sich auf das Spiel. Aber hat einen guten Job gemacht. Ich hätte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass Ah, oh Mann, ich muss, kommen wir durcheinander. Jeska Czeski spielt ja auf rechts, oder?
Der Jupp,
spielt du? Jupp, genau. Spielt ja auf der Seite von Ballmart eigentlich, oder?
Ja.
Ja, okay, dann passt es ja doch. Ja, aber da wurde er wahrscheinlich auch so geholt als linker Verteidiger, wo noch nicht klar war, dass Amin jetzt doch kommt. Amin muss, glaube ich, noch, ehrlich gesagt, ein bisschen aufarbeiten. Der wird wohl in der Zeit, wo er keinen Verein gefunden hat, doch wohl ein bisschen schleifen lassen, das Training. Das wurde doch 1860 schon ein bisschen deutlich. Nee, sehen nicht, ehrlich gesagt, aber es wurde schon, also ist viel nach vorne gerannt, auch 1860 wohl, aber irgendwie so Flanken, also Standards
waren nichts. Das letzte bisschen fehlte.
Das letzte bisschen fehlte, auch so gegen Ende. Vielleicht hat er auch 60 die rote Karte abgeholt, man konnte nicht mehr. Nee, aber deswegen Gibi, guter Ersatzmann. Für Ferl muss er jetzt auch nochmal ran und danach würde ich sagen 50-50. Wer da spielt. Also ich glaube, Jibi ist so ein bisschen wie Bünding, also, weißt du?
Jibi,
genau. Jibi-Soße gibt es den hier auch? Nein, Jupi-Soße war das.
Genau, das war Jupp.
Jupi-Soße, sehr gut. Deswegen, also ich glaube, er könnte halt Amin auch verdrängen, aber warten wir jetzt erstmal ab. Die beiden haben definitiv noch beide eine Chance verdient. Deswegen, alles gut. Ja, Spiel vorbei, das, doppelte rote Karte können wir noch kurz.
Ja, Alter, gut, Gerangel, Ole, also Tanku finde ich drüber. Vor allem, also ich habe halt da auch noch gesehen, wenn, dann kriegt Elhelve die Karte.
Ja, ich glaube, er wollte Elhelve auch die Karte geben, aber er hat die beiden verwechselt.
Ja, also ich weiß nicht. Das hat der Kommentator ja auch noch aufgegriffen.
Ja, aber es muss aber ja das, so sein.
Fast. Tanku, der hat ja wirklich, also das war ja lächerlich.
Gut, warum Tanku jetzt ehrlich gesagt 20 Meter dahin rennt, um nochmal einen auf dicke Hose zu machen, verstehe ich natürlich auch nicht. Das muss er halt auch einfach lassen. Ja, also der ist ja cool. Auch schon ein erfahrener Mann. Da bleib doch da einfach weg, wenn du eine gelbe Karte hast. Selbst wenn du keine gelbe Karte hast.
Das passiert dir in der ersten Liga auch noch. Also,
das ist gut. Aber irgendwie so ganz verstehe ich das nicht. Aber
jetzt
gut,
sind auch nur Menschen und die sind mit Herz dabei für den Verein.
Ja, ist ja alles gut, aber trotzdem irgendwie muss man sich doch da ein bisschen cleverer anstellen.
Ja, manchmal ja.
Aber
ich glaube auch, wenn du so viel Adrenalin und Blut irgendwo rumzirkulieren hast,
aber ich mein,
dann denkst du halt auch nicht mehr logisch nach, sondern
ja, aber musst du, also wenn da Rudelbildung ist, musst du dann da wirklich noch aus 15, 20 Metern hinrennen und dann nochmal hier, ach, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube halt,
er also auf jeden Fall hat er die rote Karte dafür nicht verdient.
Nein, wie gesagt, er hat ja nicht viel gemacht, er war halt mittendrin, stand nur dabei. Aber Elhelve war auch, er hat ja erst die gelbe Karte.
Nächstes Mal haben wir hier einen Sparschwein stehen, ich schwöre es dir.
Elhelve hat ja die gelbe Karte gekriegt wegen dem Foulspiel und hat dann auch nochmal gut mitgemischt. Tja, keine Ahnung. Gnase.
5-5-5 Gnase.
Ja, ich weiß nicht genau, er hat es wahrscheinlich mehr verdient gehabt, aber will ich mich jetzt auch nicht zu äußern. Mit einem etwas besseren Fingerspitzengefühl hätte man wahrscheinlich beide nicht vom Platz stellen müssen.
Aber das hat er
und ja alle nicht. Hat man ja gesagt, hat man schon gesehen. Es entglitt ihm immer mehr. Deswegen war er auch froh wahrscheinlich, als das Spiel vorbei war. Wir auch. Ja, deswegen. Also irgendwie, der Schiri war der schwächste Mann auf dem Platz. Also das muss man wirklich mal dazu sagen.
Traurig, aber natürlich war. Der Torwart von Uerdingen.
Es geht eigentlich. Also er hat alles gut. Ja, von Guda auch noch eine gute Parade gehabt.
Ja, das stimmt. Dem hätte ich es auch wirklich gegönnt, wenn er Dinge reingegangen wäre.
Eigentlich auch fast alles richtig gemacht.
War aber ein ziemlich guter Schuss.
Ziemlich guter Schuss, genau. Trotzdem, ich sag's immer mal gerne wieder, wenn du allein aufs Tor zurennst, versuch nicht, den Ball am Tor vorbeizuschießen, geh einfach am Torwart vorbei.
Ja.
Ich sag das ganz einfach, weil ich bin nie Stürmer gewesen.
Du warst Torwart, ja. In der Halle, über die Bande.
Ja. Witzig, dass du dich über diesen Spruch immer so aufregst und ich ihn eigentlich nie sage. Also seltener als du. Jedenfalls, geh einfach am Torwart vorbei.
Wenn du wieder erwähnst, dass du Torwart bist.
Selten, aber du machst es meistens immer. Geh einfach am Torwart vorbei und schieb ihn ins leere Tor ein. Vielleicht ein Trip, vielleicht kann man das trainieren. Vielleicht ist das auch gar nicht so einfach, wenn man voller Adrenalin aufs Tor rennt. Keine Ahnung, ich sag das jetzt einfach nur, wie der Blinde, der von der Farbe spricht. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, wenn er das hört.
Der Blinde, der von der Farbe spricht. Entschuldigung, das nehmen wir zurück.
Wieso?
Das ist ja sehr uncharmant.
Ist das uncharmant? Mir gegenüber jetzt. Ja, nee, ich habe dann mir noch die Punkte zu den Bereichen aufgeschrieben. Wir haben das Spiel jetzt ja eigentlich so ein bisschen durchgesprochen. Viele Punkte haben wir auch schon angesprochen.
Genau, Böning und Putti waren ziemlich stark. Die haben gut miteinander harmoniert diesmal.
Gute Kopfballstark waren sie auch wirklich. Also das fand ich auch. Also es kamen ja sehr, sehr viele Flanken von Uerdingen, aber die gingen alle gut raus. Gerade Putti, ne, als unser Leuchtturm, hat da echt gut was weggeholzt.
Ja.
Also an Bällen.
Ja, und sein Holz. Ja.
Also das eine
Leuchtturm nicht nur, weil er ja halt sehr groß ist, sondern auch, weil er wirklich eine Galionsfigur
für die Mannschaft ist. Ja, genau. Er ist ein Signal für die Ordnung. So ein bisschen. Auch das eine Spiel, die eine Grätsche war nicht Hand, konnte man auch nochmal gut sehen. Da haben wir im Stadion auch gerätselt, das war doch Hand. Also ich bin ja jemand, der würde sehr rigoros mit Handspielen umgehen, wenn der Arm Platz oder abgeschränkt ist, dann gibt es, würde ich als Schiri immer immer faul geben, Elfmeter oder was auch immer, immer Handspiel, aber das war Brust, das konnte
ich
man
nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, das bei Putti, das war.
Das war Brust, nix, wie gesagt. Also im Stadion sah das sehr nach Hand aus, aber in der Wiederholung war das ganz 0%. Klar Brust.
Ja. Völlig richtige Entscheidung.
Ja.
Ich als Uerdingen-Fan hat gesagt, vollkommen richtige Entscheidung.
Und ja, als sehr objektiver.
Als sehr objektiver Uerdingen-Fan.
Ja, deswegen zum Mittelfeld, zur Abwehr haben schon gesagt, eigentlich fast alles perfekt. Ich meine, wir haben zu null gespielt, von daher muss man sagen, es war eigentlich perfekt.
Man muss die Abwehr gut gehalten haben.
Und genau, das Mittelfeld war auch stark, viel nach hinten gearbeitet, auch gerade von den Außen. Auch El Helve immer mal wieder in der Defensive zu sehen, aber auch Hemlein fand ich gutes Spiel gemacht. Nach vorne noch ein bisschen Luft nach oben, obwohl er die Vorlage gegeben hat, aber nach hinten gut gearbeitet. Das Zentrum war richtig stark. Pio und Evseev waren die besten auf dem Platz, würde ich jetzt sagen. Evseev auch ordentlich Meters gemacht. Pio war immer anspielbar, auch immer sehr gut das V-Spiel gesucht. Also das V-Spiel gefunden, sagen wir es lieber so. Also er ist viel gefallen und Evseev war, fand ich, noch einen Tick besser, weil war auch stark, obwohl er jetzt nicht so extrem auffällig war, aber wichtig fürs Spiel.
Aber das war Hemlein auch, ehrlich gesagt, nicht.
Also Hemlein war es auch nicht so?
Nee, genau. Der war nicht so auffällig, aber gutes Spiel gemacht.
Punkt. Gerade da es ja sein erstes Spiel war, nach etwas längerer Verletzung, fand ich auch sehr gut. Und hat Vorlage gegeben, nach hinten gut gearbeitet. Aber es geht auf jeden Fall noch mehr. Das ist klar. Gute Körperlichkeit, viel Einsatz hatte ich mir noch aufgeschrieben. Also man hat die Zweikämpfe immer gut angenommen. Man hat Gott sei Dank jetzt auch endlich mal die zweiten Bälle gesucht und hat sie gefunden. Also das war richtig gut. Gutes 1:1 war richtig stark im Mittelfeld. Also auch 2+, würde ich sagen. Ja, kommen wir zum Sturm. Etwas weniger euphorisch, würde ich sagen, weil was mir positiv aufgefallen ist, Rama und Hidal haben immer von Zentrum nach außen gewechselt. Ja, Hemlein war etwas...
Sie haben aber zu wenig zwingende Chancen rausgearbeitet.
Das stimmt, ja. Also Hemlein war immer noch ein bisschen positionstreuer, also zumindest was die Seite angeht, hat er viel nach hinten gearbeitet, aber halt immer auf seiner Seite immer geblieben, was nicht schlimm ist. Rama wenig kreiert nach vorne, El Helve positionstechnisch wenig kreiert nach vorne, weil sein Job war immer dann der Verteiler. Rama, als er dann in die Mitte gezogen ist, war halt immer, hat sich immer auch festgelaufen, das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Auch der Pass nach vorne, der letzte Pass kam halt irgendwie nicht oder kam nicht an. Als Gude eingewechselt wurde, fand ich, habe ich mir aufgeschrieben, die Schnelligkeit, die er ins Spiel gebracht hat, tat im Spiel richtig gut. Da hat man noch so ein bisschen Kick gegeben.
Ja, genau, der hat plötzlich so diesen kleinen Sorgeeffekt gehabt, fand ich.
Stimmt.
Wenn Marius will, dann hat er ja auch das komplette Spielfeld in 2 Sekunden abgerannt.
Ja.
Und das hat Gude irgendwie dahin gebracht. Ich denke so, Junge, was ist hier denn?
Der kann auch, ja. Das hat man am Ende der letzten Saison auch schon irgendwie gesehen, als Undaf schon weg war. Da hat man gesehen, Gude übernimmt.
Wenn man ihn lässt, dann kann er.
Wenn man nicht an der Leine lässt, dann kann er auch mal rennen.
Ja. Deswegen, aber ich finde es vielleicht auch nicht verkehrt, jetzt hier taktisch geplant. Wenn du Guda tatsächlich eher so irgendwann in der zweiten Hälfte bringst, weil der dann halt frisch ist und tatsächlich den Großteil der gegnerischen Mannschaft einfach kaputt laufen kann.
Ist ja bei Kleinsorge ehrlich gesagt auch schon so gewesen. Die besten Spiele waren ja auch als Joker.
Ja. So wenn er in der 60. gekommen ist und sowas, eigentlich ist das ja auch ganz gut.
Ja,
wenn
dann noch alles traue ich Guda auch dazu. Ja. Deswegen, das ist wirklich gut. Ich würde jetzt dem Sturm
schätze mal, dass das halt auch von Frings aus ein Test war. Man führt 2-0, bring den mal rein, mal gucken, was er so leistet. Und hat genau gesehen, okay, das funktioniert.
Funktioniert wunderbar, ja, denke ich auch. Ja, dem Sturm würde ich jetzt eher eine 3- geben. Trotzdem finde ich...
krass, ne? 2-0 gewonnen, der Sturm kriegt eine 3-.
Ja, die schlechteste, ne? Ja. Also in meinen Augen. Ich finde ja trotzdem aber noch, dass das Spiel ein sehr, sehr gutes Spiel vom SV Meppen war. Es war jetzt nicht so Spektakelfußball, ole ole, wir stürmen alles in Grund und Boden. Nein, es war ein sehr gutes Auswärtsspiel. Man hat die Ordnung aus einer sehr starken Innenverteidigung heraus, den Ball immer... sicher nach vorne getragen und hatte ein gutes Aufbauspiel. Das Einzige, was so ein bisschen gefehlt hat, war halt die letzte Konsequenz vorne. Also irgendwie die Flanke kam nicht an oder der Pass zur Flanke. Dann war das Zentrum von Uerdingen so ein bisschen dicht. Und die Tore, wie gesagt, waren halt auch ein bisschen Zufall. Allerdings glaube ich auch, dass wir dass die Tore auch hätten anders fallen können. Wenn jetzt die Tore nicht so gefallen sind, wie sie sind, wie gehe ich davon aus, wir hätten trotzdem welche gemacht? Das klingt ein bisschen kryptisch, aber ich hoffe, man versteht, wie ich das
meine. Die Chancen ob der Sieg waren da auch ohne den Zufall.
Ja, zum Beispiel Gudas Ding war auch stark rausgespielt. Ich meine, gut, da stand es schon 2-0. Ob Uerdingen bei einem 0-0 auch so offen verteidigt, weiß ich nicht. Aber Ja, deswegen. Gutes, sehr, sehr gutes Auswärtsspiel, kein Spektakel, aber wir müssen jetzt gegen Fair definitiv nachlegen. Fair auch stark gespielt,
ja, 3-0. Ja, mal zeigen, dass du zu Hause was kannst. Das wäre halt ja auch mal wirklich ganz wichtig, auch nach dem Ende der letzten Saison.
Ist halt die Frage, wie spielen wir jetzt? Versuchen wir doch das Spiel an uns zu reißen und daraus die Chance zu kreieren? Finde ich immer schwierig, wenn man als Team zwar irgendwie stark ist, du brauchst aber dann irgendwie so einen individuellen, ja, ein, zwei individuelle, richtig starke Spiele, die alles überragen, um dann irgendwie das Ballbesitzspiel wirklich hervorragend zu machen. Ich weiß es nicht, ob wir es hinkriegen, aber du, das ist alles, das sehen wir morgen.
Ich wollte sagen, da lassen wir uns groß überraschen und werden dann erzählen, ob wir überrascht waren oder nicht.
Genau, SC Verl nochmal eben, ja? Aufsteiger. Genau. Aus
in der Nähe
starker von Paderborn. Aufsteiger. Paderborn, genau, auch wieder ein schönes Auswärtsspiel, hoffentlich.
Aber ja, wahrscheinlich mal nicht, für, ja, wenn sie noch eine Saison schaffen, eventuell.
Ja, mal gucken, wie es nächstes Jahr ist. Ja, aber jetzt auch ein bisschen überraschend, 3-0 gewonnen gegen die kleinen Bayern.
Ja, das heftiges Ergebnis.
Eigentlich schon, ja. Ich meine, man muss wirklich auch dazu sagen, die Bayern von diesem Jahr sind definitiv nicht die Bayern von letzten Jahr. Also viele Abgänge waren da. Gegen Verl waren auch kaum richtig gute dabei von den, also Xixi, ja, zum Beispiel.
Die haben gerade mit dem Meppen-Syndrom zu kämpfen. Wer fährt schon nach Meppen, um da Fußball zu spielen?
Ja, genau.
Wer fährt schon nach Verl, um da Fußball zu spielen?
Ja, und das erste Spiel haben sie 0-0 gespielt gegen, ich glaube, war es gegen wen? Wiesbaden? Gegen Absteiger auf jeden Fall. Ich meine, gegen die haben sie unentschieden gespielt. Kann auch sein, dass es ein anderer Aufsteiger war. Allerdings 4 Punkte aus 2 Spielen. Sie sind jetzt gerade Zweiter. Ist schon ziemlich stark. Deswegen, die dürfen wir definitiv nicht unterschätzen. Die können auch wohl gut Fußball spielen.
Das
machen wir auch
nicht. Ich glaube, das ist ja eigentlich nicht so unser Ding.
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. So, Verl ist ja das, was Verl ist gefühlt gerade das, was wir zum Aufstieg waren. Also derjenige, der sofort wieder absteigt. Ja,
der nichts kann. Lotte.
Lotte ist das jetzt, den letzter übrigens in der Regionalliga West.
Schöne Grüße und viel Erfolg.
Ja, genau. 21. Ja, es läuft nicht so gut. Aber für die Absteiger aus der dritten Liga läuft es insgesamt auch nicht so gut. Außer für Münster, glaube ich. Münster geht noch einigermaßen. Nicht jeder geht, glaube ich, noch. Aber ist nicht das Thema hier. Aber Fair müssen wir aufpassen. Ich kann die nicht einschätzen. Ich habe das Spiel wohl in der Konferenz gesehen. Bleibenden Eindruck haben sie bei mir nicht hinterlassen, weil ich auch, ehrlich gesagt, nur die Tore gesehen habe. Weil ich glaube, so viel wurde da nicht hingeschaltet. Ich habe mir die Highlights jetzt, ehrlich gesagt, nicht nochmal angeguckt, weil ich es vergessen habe. aber egal. Wir können das. Wir werden morgen sehen, wie wir spielen. Ich bin guter Dinge, dass wir den Sieg einfahren.
Ich auch.
Und dann sind Diskussionen, jegliche Diskussionen hoffentlich beendet, und was Trainer und Torwart angeht.
Offensichtlich, ja, Trainerdiskussion habe ich schon gar nicht mehr gehört. Aber offensichtlich könnt ihr euch dann auch freuen, sollten wir gewinnen, weil dann werden die Podcasts länger, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke.
Ja,
das ist quasi doppelt so lang wie beim letzten Mal.
Ja.
Aber das war ja auch nicht so schön.
Letztes Podcast habe ja auch nur ich geredet.
Gefühlt zumindest.
Ja, jetzt haben wir beide geredet, doppelt so lang, ergibt ja Sinn.
Das ist richtig. Keine Gäste mehr.
Nie mehr Gäste, ja. Nein, Scherz. Wir würden uns hier sehr gerne über Gäste wieder freuen. Aber das ist ein Thema für später. Für
einen anderen Podcast. Deutlich natürlich.
Später.
Mit Gästen.
Ja, okay. Ja, also für einen anderen Podcast, für eine andere Podcast-Folge.
Ja,
genau. Jo, dann war es das für heute.
So ist es. Wir hören uns in wenigen Tagen wieder zur Besprechung von Fair. Bis dann.
Ciao.